NDR Info.
Zeitzeichen.
Im Juli 1999 bestätigt das russische Verfassungsgericht das Beutekunstgesetz.
Hätte es 1987 im Moskauer Puschkin-Museum einen funktionstüchtigen Fotokopierer gegeben? Die Welt würde womöglich immer noch glauben, dass der legendäre Schatz von Troja, einst im Besitz des Völkerkundemuseums Berlin, 1945 verloren ging, damals in den Wirren des Kriegsendes.
Und es gäbe vielleicht auch das umstrittene russische Beutekunstgesetz nicht. Ein Gesetz, das eben jenen Goldschatz zum russischen Staatseigentum erklärt. Genauso wie hunderttausende anderer Kulturgüter. 1945 auf Order Stalins durch sogenannte Trophäenkommissionen aus Deutschland verschleppt.
Weil aber Fotokopierer Seltenheitswert haben im real existierenden Sozialismus, begibt sich Grigori Koslow, Kustos im Puschkin-Museum, eines schönen Septembertages selbigen Jahres 1987 ins nahegelegene Kulturministerium, um dort, so hofft er, ein paar Unterlagen vervielfältigen zu können. Koslow findet sein Kopiergerät und entdeckt eine Sensation. Denn die Ministeriumsangestellten sind just in diesem Moment mit einer großen Aufräumaktion beschäftigt.
Papiere liegen wüst auf dem Boden verstreut. Turmhohe Aktenberge versperren den Weg. Ein gieriger Reißwolf frisst staubige Blätter. Koslow, bis vor kurzem selbst noch tätig im Kulturministerium, packt mit an.
Zufällig fällt sein Blick dabei auf eine handgeschriebene Inventarliste. Sie trägt die Aufschrift:
Einzigartige Objekte aus dem großen Schatz von Troja, Berlin, Völkerkundemuseum.
Was Koslow aus dem Papierhaufen gefischt hat, ist der Beweis dafür, dass einer der wichtigsten archäologischen Funde der Geschichte, zu verdanken den Ausgrabungen des deutschen Heinrich Schliemann 1873 bei Troja, dass dieser Schatz seit über 40 Jahren in der Sowjetunion versteckt gehalten wird.
In den nun folgenden Jahren des Endes der Sowjetunion spüren der Museumsmann Koslow und Kollegen zahlreiche weitere Geheimdepots mit bislang verschollen geglaubter Beutekunst auf. Geschätzte Größenordnung: 200.000 Kunstgegenstände, 4,8 Millionen Bücher, rund 3 Kilometer Archivmaterial.
Szenenwechsel. Das neue Museum auf der Berliner Museumsinsel. Im Schliemannsaal versetzen seit 2009 Schmuckstücke sowie Silber- und Goldgefäße aus dem sagenhaften Schatz von Troja das Publikum in Entzücken. Nur leider sind es Kopien. Bis auf wenige Ausnahmen. Die Originale befinden sich noch immer in Russland.
Ihre Rückkehr verhindert eben das russische Beutekunstgesetz. Auch der berühmte Goldschatz von Eberswalde, der bedeutendste deutsche Bronzezeitfund, fällt darunter. Als er 2013 in der Petersburger Eremitage ausgestellt wird, kommt es fast zu einem Eklat.
Wir sind der Meinung, dass diese Ausstellungsstücke wieder zurück nach Deutschland kommen sollten,
ist der Standpunkt Angela Merkels.
Und dass sie den Eigentümern oder den Rechtsnachfolgern zur Verfügung gestellt werden sollten?
Нет, antwortet Wladimir Putin.
Действительно, какая конкретному гражданину разница?
Was macht denn das einem ganz normalen Bürger aus, wo diese verbrachten Kulturgüter sind? In Berlin, in St. Petersburg oder in Moskau?
Doch so einfach ist die Sache nicht. Die Beutekunstthematik zählt zu den sensibelsten Punkten im deutsch-russischen Verhältnis. Sie berührt komplexe ethische Fragen und gleichzeitig zutiefst menschliche.
Die von Schuld und von Sühne. Von Recht einerseits, historischer Verantwortung auf der anderen Seite. Es geht um Zerstörungen von unvorstellbarem Ausmaß. Und es geht um symbolische Verletzungen. Um kulturelles Erbe und gedemütigten nationalen Stolz.
Eine Heimkehr der letzten Kriegsgefangenen, wie die deutsche Boulevardpresse die Beutekunstschätze nennt, scheint zu Beginn der 90er Jahre durchaus möglich. Man weiß schließlich auch in Moskau, dass Deutschland das Völkerrecht auf seiner Seite hat. Der Osteuropa-Zeithistoriker Wolfgang Eichwede.
Die Haager Landkriegsordnung von 1907 verbietet ja die
Beschlagnahmung von Kunst im Zuge von Kriegshandlungen.
Aber
die deutsche Seite hat Anfang der 90er Jahre die Phase verpasst, in der Russland verhandlungsbereit war, also gewissermaßen zu einer gegenseitigen Lösung der Rückgabe und der Schenkung oder der Gegenleistung zu kommen. Damals hatte Deutschland pauschal gesagt, laut Völkerrecht müsst ihr das zurückgeben. Und die russische Seite hat gesagt, wir wollen aber uns mit euch irgendwo treffen. Das hat die deutsche Seite damals abgelehnt.
Helmut Kohl, in der Euphorie der soeben gelungenen Wiedervereinigung, will keinen bescheidenen Kompromiss, sondern fordert eine Rückgabe ohne Wenn und Aber. Er macht die Beutekunstfrage zur Chefsache, im Vertrauen auf seine guten Beziehungen zu Präsident Jelzin.
Doch im Zuge einer wachsenden nationalistischen Aufladung russischer Politik wird das Thema Beutekunst zum Gegenstand eines Kräftemessens zwischen Regierung und Duma. Zwischen dem reformorientierten Präsidenten Jelzin auf der einen Seite und dem von Nationalisten und Kommunisten alten Schlages beherrschten Parlament auf der anderen.
1996 verabschiedet die Duma das Beutekunstgesetz. Jelzin verweigert seine Unterschrift, wird gerichtlich dazu gezwungen, legt Beschwerde ein und muss aufgeben, als das Verfassungsgericht im Juli 1999, vor nunmehr 15 Jahren, das Gesetz mit einem Urteil in letzter Instanz bestätigt. Immerhin.
Wir haben dann trotz des Gerichtsurteils den Anfang einer kleinen Ping-Pong-Diplomatie gehabt.
Deutschland, so Wolfgang Eichwede, habe versucht, auf Russland zuzugehen.
Es gab beispielsweise die Rückgabe der Kirchenfenster aus Frankfurt an der Oder. Umgekehrt hat parallel ein deutsches großes Industrieunternehmen eine Kirche in Nowgorod wieder aufgebaut.
Die im 14. Jahrhundert erbaute Maria Entschlafenskirche. 1941, kurz nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion, bis auf die Grundmauern zerstört.
Zweites Beispiel, die Stadt Bremen hat jenes Mosaik aus dem Bernsteinzimmer, das gefunden und beschlagnahmt worden war, 2000 an Russland zurückgegeben. Und Russland hat im Gegenzug die Ausfuhrgenehmigung für 101 Zeichnungen aus der Bremer Kunsthalle gegeben, darunter immerhin ein Dürer. Ich habe die auf meinem Schoß damals zurückgeflogen.
Ansätze einer vorsichtigen Annäherung. Nur leider kam man nicht darüber hinaus. Der Grund? Diplomatische Ungeschicklichkeit auf deutscher Seite, dazu ein wachsender Widerstand der russischen Öffentlichkeit.
Seither verzeichnen wir einen Stillstand in den deutsch-russischen Verhandlungen über die Kulturgüter des Zweiten Weltkrieges.
Wie es weitergehen könnte, trotz allem? Vielleicht mit einem ganz anderen Blick auf beiden Seiten. Indem man die umstrittenen Kunstwerke nicht mehr als Kriegsbeute betrachtet, sondern als kulturelle Botschafter in Zeiten des Friedens.
Nehmen Sie Bilder aus großen deutschen Museen, die heute in Tula oder in Novosibirsk hängen und dort die einzigen italienischen Meister sind. Es könnte ja auch vielleicht eine Geste der Versöhnung sein, wenn man sagt, gut, das macht eben auch so einen Sinn. Umgekehrt könnte Russland sich vorstellen, dann einzelne Bilder oder Kunstwerke auf längere Zeit nach Deutschland auszuleihen.
Do ut des. Ich gebe, damit du gibst. Ein Prinzip, das umstritten ist bei all jenen, die auf Deutschlands völkerrechtlich gesicherten Anspruch pochen.
Das Völkerrecht ist ein gutes Prinzip,
sagt auch Wolfgang Eichwede, der 20 Jahre lang die Bundesregierung bei Rückgabeverhandlungen beraten hat. Aber
Deutschland muss seine historische Verantwortung für die Zerstörungen wahrnehmen, die es während des Krieges in der Sowjetunion zu verantworten hat. Die russische Seite erinnert an die historische Verantwortung. Das ist auch ein gutes Prinzip.
Ein Konflikt, der Bewegung verlangt. Bewegung im Kopf.
Wir haben in der deutschen Öffentlichkeit die sogenannte Beutekunst überwiegend wahrgenommen als unsere Verluste und haben nicht zureichend zur Kenntnis genommen, dass zuvor die von Hitlerdeutschland besetzten Länder ihrerseits auch große, große Verluste gehabt haben.
Was auch oft vergessen wird?
Die UdSSR hat in den 50er Jahren weit über 1 Million Kunstgegenstände an die DDR zurückgegeben. Und das ist etwa 3/4 der Kunstgüter, die von der Sowjetunion 1945 dort beschlagnahmt worden sind.
Unter anderem den Fries des berühmten Pergamonaltars, seither wieder zu sehen auf der Berliner Museumsinsel.
Also es gab eine richtig große Rückgabe. Abgabeaktion der UdSSR an ihren damaligen Bruderstaat, die DDR.
Umgekehrt sieht die Sache ganz anders aus.
Wir wissen bis heute nicht genau, wo etwa die Hälfte, wenn nicht mehr, der Dinge geblieben ist, die die Deutschen während des Zweiten Weltkrieges in der Sowjetunion beschlagnahmt oder geklaut oder mitgenommen haben.
An dieser Leerstelle setzt ein aktuelles Forschungsprojekt an, das Wolfgang Eichwede leitet.
Das Projekt soll das Schicksal von 6 russischen Museumskomplexen, von Nowgorod und Pskow, also diesen beiden altrussischen Städten, sowie den 4 Zarenschlössern rund um Petersburg untersuchen und, soweit wir das heute irgendwie können, den Versuch unternehmen, zu klären, wie ist hier die Kunst abhanden gekommen? Wer hat sie mitgenommen? Auf welchen Wegen? Gibt es hier vielleicht Spuren, denen man heute noch nachgehen kann?
Als in den 90er Jahren das Thema Beutekunst in den deutschen Medien breit diskutiert wurde, meldeten sich immer wieder Privatleute, die Dinge zurückgeben wollten.
Tatsächlich glaube ich, dass sogenannte kleine Mitnahmen oder das, was man als Souvenir in Anführungsstrichlein bezeichnen könnte, also was deutsche Soldaten mal hier aus einer Kirche an Ikone mitgenommen haben oder dort aus einer Bibliothek haben mitgehen lassen, dass das, wenn Sie sich vor Augen halten, dass über 10 Millionen deutsche Soldaten während des Krieges in Russland waren, dass das einen beträchtlichen Umfang haben kann.
Ein Beispiel, das Aufsehen erregte?
Ich bekam vor Jahren im russischen Kulturministerium eine extrem schlechte Kopie einer wunderbaren Millionen Dollar schweren Ikone aus Pskow.
In Moskau wurde vermutet, das Original befände sich in deutschem Privatbesitz.
Es gelang mir tatsächlich, die Ikone zu finden. Bei einer alten Dame, ich bat sie, dass sie doch überlegen möge, die wieder nach Pskow zurückzugeben. Dann sagte sie mir, ja, das kann sie verstehen, aber sie sei hochbetagt, über 90, und das hohe Alter hängt wahrscheinlich mit der heiligen Ikone in ihrer Wohnung zusammen. Dann ist es schwer, darauf was zu sagen. Ich meinte ihr gegenüber dann, der Gott, wenn er das alles beobachtet, wird sich sicher auch freuen, wenn diese Ikone wieder an ihren Platz zurückkommt und wird weiterhin seine schützende Hand über sie halten. Letztlich hat sie die Ikone zurückgegeben.
Epilog. Ein kleines Museum in Aachen und die Großmachtpolitik eines Wladimir Putin.
2007 entdeckt ein Aachener Ehepaar im Kunstmuseum Simferopol auf der Krim Bilder aus dem Vorkriegsbestand des Ludwig-Suhrmund-Museums. Simferopol bestätigt, dass es sich um Trophäenkunst der Roten Armee handelt. Peter Vandenbrink, Leiter des Aachener Hauses.
Die Ukraine hat ja kein Gesetz, im Gegensatz zu Russland, was sagt, dass die Kunstwerke, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die Ukraine gelandet sind, die auch wirklich als Eigentum angehören. Sie sehen es nur als Entschädigung, das ist aber nicht gesetzlich vorgelegt worden.
Obwohl Aachen rechtlich alle 76 Bilder zustünden, bittet Vandenbrink Simferopol um die Rückgabe von nur 5.
Alles andere landet ja bei uns erstmal im Depot und das bringt ja auch nichts.
Vandenbrinks Vorschlag?
Dann geben wir auch die Ukraine ein Geschenk von einigen Bildern aus unserem Depot, die auch frei reisen können. Wobei dann alle anderen Gemälde, die 71, die es dann noch gibt, in Simferopol bleiben können, als Dauerleihgabe von das Museum in Aachen.
Do ut des, geben um zu bekommen. Ein Vertrag wird zur Unterschrift vorbereitet. Dann annektiert Russland die Krim. Gegenwärtig ist völlig offen, ob und wann die Bilder aus Aachen womöglich einmal unter das russische Beutekunstgesetz fallen. Am völkerrechtlich legitimen Anspruch des Ludwig-Suhrmund-Museums würde das nichts ändern. Aber seit Beginn der Krim-Krise hat Peter Vandenbrink kein Gespräch mehr mit Simferopol geführt. Der fertige Vertrag liegt auf Eis.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an das Beutekunstgesetz, das das russische Verfassungsgericht im Juli 1999 bestätigte. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.